Merlin Sheldrake. Verwobenes Leben. Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen. Gelesen von Arvid Schalle und Heiner Lenz.
Woran denkst du bei dem Wort Pilze? Vielleicht kommen die leckere Champignons in Knoblauchsoße in den Sinn oder der aromatische Duft gebratener Pfifferlinge. Vielleicht erinnerst du dich aber auch an den pelzigen Schimmel an der Decke dieser einen Studenten-WG. Das lässt bereits erahnen, wie vielseitig Pilze sind. Doch sofern du nicht selbst Pilzforscher bist, werden diese Blinks einige Überraschungen für dich bereithalten. Denn Pilze sind noch viel, viel mehr. Diese Blinks bringen Licht ins Dunkel unterirdischer Netzwerke. Sie beleuchten den Beitrag der Pilze zur Entwicklung des Lebens und zum Funktionieren unserer Biosysteme. Sie zeigen, wie Pilze Entscheidungen treffen, mit Tieren und Pflanzen kommunizieren und immer wieder die Kategorien unseres Denkens sprengen. Sie erklären, warum wir auf Pilze angewiesen sind und wie sie vielleicht sogar die Zukunft unserer Spezies sichern.
Blink Nummer 1. Wie denkt ein Pilz?
Der Schleimpilz Physarum pulicephalum ist ein gewiefter Problemlöser. Er kann sich seinen Weg durch komplizierte Labyrinthe bahnen. Und nicht nur das. Er vergleicht dabei Alternativen und wählt die effizienteste Lösung. Das müssen wir erklären. Japanische Forscher platzierten den Schleimpilz in Petrischalen, die sie dem Tokioter Ballungsraum nachempfunden hatten. Sie nutzten Haferflocken, eine attraktive Nahrungsquelle für den Pilz, um wichtige Verkehrsknotenpunkte zu markieren. Und sie simulierten Berge und andere Hindernisse durch grelle Lichter, denn Physarum mag kein Licht. Und jetzt kommt's. Der Schleimpilz fand innerhalb eines Tages die schnellsten Verbindungen zwischen all den Haferflocken. Das Netzwerk war nahezu identisch mit dem echten Tokioter Schienennetz, einem der effizientesten der Welt. Das Beispiel zeigt, dass sich Schleimpilze wie Physarum nach einem bestimmten Prinzip ausbreiten und dabei clevere Entscheidungen treffen. Man könnte daraus den Schluss ziehen, dass sie über eine Art von Intelligenz verfügen. Der Gedanke mag seltsam klingen. Schließlich besitzt Physarum weder ein Gehirn noch ein zentrales Nervensystem. Aber vielleicht verfügen Pilze über eine Art von Intelligenz, die auf ganz anderen Grundlagen beruht. Wie sehen diese Grundlagen aus? Anders gefragt, was ist überhaupt ein Pilz? Pilze sind netzwerkartige Lebensformen. Ihr Organismus besteht aus einem Geflecht langer und dünner Rohre, den Hyphen. Wenn diese Hyphen wachsen, sich verzweigen und verflechten, bilden sie das dichte Netzwerk, das wir als Myzel bezeichnen. Was wir umgangssprachlich Pilz nennen, ist in Wirklichkeit nur der Fruchtkörper. Dieser ist eine Art Fortpflanzungsorgan und besteht aus exakt dem gleichen Material wie der Rest des Myzels. Klingt bis hierhin alles verständlich? Dann frage dich, ist ein Myzel ein Individuum oder ein Kollektiv? Einerseits können wir uns das Myzelnetzwerk als Schwarm aus Hyphensträngen vorstellen. Jeder dieser Stränge operiert eigenständig. Es gibt also weder Kopf noch Kommandozentrale. Gleichzeitig sind all diese Fäden so eng miteinander verflochten, dass du das Netzwerk nicht Hyphe für Hyphe zerlegen kannst. Und selbst wenn es dir gelänge, das Myzel auf einen einzigen Faden zu reduzieren, könnte dieser eine Strang das gesamte Netzwerk wiederherstellen. Ein Myzel ist also beides zugleich. Ein einzelner großer Organismus und die Summe unzähliger Individuen.
Halten wir zunächst fest. Im Pilzmyzel verbinden sich unzählige Individuen zu einem Kollektiv, das durchaus über eine Art von Intelligenz verfügen könnte.
Man könnte daraus schließen, dass Pilze gänzlich fremdartige Wesen sind. Aber ist dem wirklich so? Vielleicht sind wir den Pilzen ähnlicher, als wir denken. Denn auch wir sind Individuen und Kollektive zugleich. Aus Mikrobenperspektive gleicht unser Körper einem Planeten, bevölkert von Stämmen unterschiedlichster Mikroorganismen. Ohne sie würden wir verhungern, erkranken oder sterben. Vielleicht wird es Zeit, dass wir unsere Vorstellung von Individualität und Selbst hinterfragen.
Blink Nummer 2. Kostspielige Verführer von Trüffeln und ihrem Duft.
Der Geruch von Trüffeln ist betörend. Sie riechen erdig-nussig, würzig-scharf und angenehm süßlich. Wenn du Glück hast, reibt man sie dir in einem feinen Restaurant in hauchdünnen Flocken übers Essen. Das kann aber teuer werden. Ein Kilo weißer Piemont-Trüffel kann gut und gerne 6.000 Euro kosten. Aber was macht Trüffel so besonders? Trüffel sind die Fruchtkörper von Pilzen, die den Großteil des Jahres als unterirdische Myzelnetzwerke verbringen. Aber irgendwann müssen sie sich fortpflanzen. Das wiederum klappt nicht unter der Erde, wo sich ihre Sporen weder durch Luftströme noch durch Tiere verbreiten können. Die Fruchtkörper müssen also irgendwie an die Oberfläche gelangen. Und hier kommt der Geruch ins Spiel. Die Pilze verströmen ihr unwiderstehliches Aroma, bis ihre Fruchtkörper von Tieren wie Wildschweinen ausgegraben und verspeist werden. Die Schweine scheiden die unverdaulichen Sporen wieder aus und der Trüffel kann sich fortpflanzen. Trüffel kommunizieren also durch ihren Geruch mit ihrer Umwelt. Der Trüffelduft ist so betörend, dass Bären für die Pilzsuche Baumstämme aus dem Weg hieven. Elche schürfen sich im Wahn die Nasen blutig. Und auch wir Menschen assoziieren Trüffel oft mit Sex. Nicht umsonst wurden sie etwa im Altspanischen auch Turmas de Tierra genannt, Hoden der Erde. Doch mit ihrem Duft verführen Trüffel nicht nur Bären, Elche und Menschen. Schon nachdem sich die ersten Trüffelhyphen zu einem unterirdischen Netzwerk verbunden haben, scheidet dieses Myzel Pheromone aus. Hiermit zieht es andere Pilze an, um sich mit ihnen in einer Art Geschlechtsakt zu vereinen und das Genmaterial zu kombinieren. Das Produkt dieser Verbindung ist der junge Trüffel. Als nächstes lässt sich der Jungtrüffel auf eine Liaison mit einer Pflanze ein. Denn der Pilz ist unfähig, bestimmte Kohlenstoffverbindungen selbst herzustellen. Also stürzen sich Pilzhyphen und pflanzliche Feinwurzeln in ein biochemisches Techtelmechtel. Die Wurzeln versorgen die Trüffel mit wachstumsfördernden Photosyntheseprodukten. Die Hyphen revanchieren sich mit Mineralsalzen. Diese helfen den Feinwurzeln, sich in fädrige Verästelungen zu verzweigen. Und das erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Hyphen und die Feinwurzeln verflechten. So vermehlen sich Pilz und Pflanze zu einem immer filigraneren, immer effizienteren Netz.
Ob Schweine, Pilze oder Pflanzen, vor allem mit ihrem Duft verführen Trüffel andere Lebewesen, ihnen bei der Fortpflanzung zu helfen und ihr Überleben zu sichern.
Der Trüffelduft ist also ein Sexualbotenstoff. Der Pilz teilt dem Rest der Welt mit, dass er zur Fortpflanzung bereit ist. Das Aroma selbst ergibt sich durch das komplexe chemische Zusammenspiel aus den Pilzmikroben, der Erde und den klimatischen Bedingungen. Die meisten sexuellen Gebärden der Pilze bleiben unterirdisch und unbemerkt. Aber wenn Trüffel ihr Parfüm versprühen, gibt es kein Halten mehr.
Blink Nummer 3. Eine Partnerschaft, die alles übersteht. Und die Biologie erschüttert.
Hast du schon mal vom Forschungsfeld der Astrobiologie gehört? Tatsächlich schicken Wissenschaftler regelmäßig die verschiedensten Organismen ins All, um ihr dortiges Verhalten zu studieren. Zum Beispiel, indem sie Proben an Raumschiffen anbringen. Nur die wenigsten halten den extremen Bedingungen stand. Ein paar können überleben, wenn man sie von den schädlichen Sonnenstrahlen abschirmt. Aber es gibt eine Gruppe von Lebensformen, die jedweder kosmischer Strahlung trotzen. Die Flechten. Flechten sind mysteriöse Mischwesen aus Pilzen einerseits und Algen oder Cyanobakterien andererseits. Und das All ist nicht die einzige extreme Umgebung, in der sie überleben. Sie gedeihen in Wüsten und frostigen Tundren. Sie sind überhaupt in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Manche Flechtenarten können auch nach 10 Jahren ohne Wasser wieder zum Leben erweckt werden, andere werden Tausende von Jahren alt. All diese einzigartigen Eigenschaften haben Flechten zu Modellorganismen der Forschung gemacht, vor allem in der Astrobiologie. So helfen Flechten der Wissenschaft, die Grenzen des irdischen Lebens auszuloten. Diese Sonderrolle hat Geschichte. Flechten stellen seit Jahrhunderten in Frage, was wir für wissenschaftlich richtig halten. Das zeigt auch folgendes Beispiel aus der Historie. Im Jahr 1869 stellte der Schweizer Botaniker Simon Schwendener eine radikale These auf. Flechten seien keine einzelnen Organismen, sondern Lebensgemeinschaften aus Algen und Pilzen. Die Algen besorgten energiehaltige Kohlenstoffe und die Pilze trügen Schutz und mineralische Nährstoffe bei. Aus heutiger Sicht ist Schwendeners These nur halb korrekt, da er die Cyanobakterien nicht auf dem Schirm hatte. Aber die Idee an sich war revolutionär. Entsprechend brüsk wies die wissenschaftliche Gemeinschaft diese Vorstellung zurück. Ein Forscher bezeichnete sie gar als romantische Sensationsmache. Immerhin hatte Darwin 1859 in seiner Evolutionstheorie erklärt, dass sich Tier- und Pflanzenarten weiterentwickeln, indem sie sich spezialisieren. Demnach laufen die Evolutionslinien wie die Zweige eines Baumes auseinander. Wie könnte es da sein, dass sie sich im Falle der Flechten vereinigten? Im Laufe der Zeit fand Schwendeners Theorie immer mehr Zuspruch. Was aber fehlte, war ein Wort, um jenes eigenartige Verhältnis zwischen Algen und Pilzen zu beschreiben. Es sollte noch bis 1877 dauern, bis der deutsche Botaniker Albert Frank einen passenden Begriff vorschlug. Symbiose. Heute ist Symbiose ein anerkanntes biologisches Prinzip. Der Begriff bezeichnet alle Arten von Lebensgemeinschaften zwischen Organismen. Egal, ob sie mutualistisch sind, also von beidseitigem Nutzen, parasitär oder irgendwas dazwischen. Vor allem aber revolutionierte das Konzept der Symbiose die wissenschaftliche Vorstellung von der Entstehung des Lebens. Es ebnete den Weg für die bahnbrechende Endosymbiontentheorie der US-Biologin Lynn Margulis. Margulis zufolge spielte die Symbiose in der Evolution seit jeher eine zentrale Rolle. Die Entstehung der ersten mehrzelligen Organismen war nur möglich, weil verschiedene einzellige Lebensformen aufeinandertrafen und zusammenblieben.
Kurzum, dass Flechten mit ihren außergewöhnlichen Eigenschaften aus der Symbiose unterschiedlicher Lebensformen hervorgehen, war eine bahnbrechende Erkenntnis.
Es gäbe noch viele weitere Beispiele dafür, wie Flechten unser Verständnis vom Leben elektrisieren. Mit ihren herausragenden Eigenschaften fahren sie immer wieder wie Blitze in unsere Weltvorstellungen hinein. So zerstören sie althergebrachte Ideen und erneuern unseren Blick auf unsere Umwelt.
Blink Nummer 4: Psychotricks. Wie Pilze Menschen und Tiere beeinflussen.
Achtung, es wird unheimlich. Denn jetzt geht es um sogenannte Zombie-Pilze. Du hast richtig gehört. Aber eins nach dem anderen. Die Pilzart Ophiocordyceps unilateralis organisiert ihr Leben rund um die Rossameise. Der Pilz infiziert das Insekt und wächst in seinem Körper. Dann bringt er die Ameise dazu, auf die nächstbeste Pflanze zu klettern. Auf sein Kommando beißt sich das Insekt etwa 25 cm über dem Waldboden auf der Unterseite eines Blattes fest. In dieser Höhe sind Temperatur und Feuchtigkeit für Ophiocordyceps ideal zum Keimen. Während die Ameise hier verendet, lässt der Pilz sein Myzel aus dessen Füßen wachsen, einen länglichen Stiel aus ihrem Kopf sprießen und Sporen auf ihre Artgenossen am Boden herabfallen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Aber wie macht der Pilz das? Durch Chemie. Hat Ophiocordyceps eine Ameise befallen, scheiden die Hyphen Substanzen aus, die auf Muskelfasern und zentrales Nervensystem einwirken. So übernimmt der Pilz schließlich die Kontrolle über seinen Wirt. Das ist ein Extrembeispiel, aber tatsächlich ist Ophiocordyceps nur einer von vielen Pilzen, die das Verhalten anderer Organismen steuern. Ophiocordyceps gehört zur gleichen Ordnung wie der Mutterkornpilz. Dieser Getreideschädling produziert Toxine, die bei Menschen verschiedene Symptome hervorrufen, darunter auch Halluzinationen. Aus diesen Stoffen synthetisierte der Schweizer Chemiker Albert Hofmann 1938 erstmalig eine psychoaktive Substanz namens Lysergsäure-Diethylamid, besser bekannt als LSD. Es gibt aber noch diverse andere Pilzarten, die psychoaktive Chemikalien produzieren, darunter zum Beispiel den Stoff Psilocybin. Und wahrscheinlich verwenden Menschen solche Magic Mushrooms schon seit Jahrtausenden zur Bewusstseinsveränderung. Dokumentiert ist der Verzehr psilocybinhaltiger Pilze seit mehr als 500 Jahren. Als Fleisch der Götter sollen sie bei der Krönungsfeier des Aztekenkönigs Moctezuma II. Gereicht worden sein. Heute interessiert sich die Psychotherapie verstärkt für Psilocybin. Diversen Studien zufolge kann es helfen, die Symptome von Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen zu lindern. Nun haben wir gesehen, dass Ophiocordyceps gezielt Substanzen absondert, um einen fremden Körper zu kapern. Machen psychoaktive Pilze am Ende dasselbe mit uns? Kapern sie unseren Verstand, damit wir sie weiterhin essen und ihre Sporen verteilen? Dagegen spricht, dass Pilze schon seit Jahrmillionen Psilocybin produzieren. Also lange vor der Entwicklung unserer ersten hominiden Vorfahren. Unser Fall ist also nicht vergleichbar mit dem eines Zombie-Pilzes wie Ophiocordyceps, dessen Lebenszyklus vollständig von der Rossameise abhängt.
Eines ist klar. Einige Pilze produzieren Stoffe, mit denen sie auf das Bewusstsein von Tieren und Menschen einwirken.
Bis heute ist der evolutionäre Nutzen von Psilocybin unklar. Ein Grund mehr, sich weiter mit seiner spannenden Wirkung zu befassen. Von faszinierenden Visionen über bodenlose Euphorie und rauschhafter Selbstvergessenheit bis hin zur Auflösung des eigenen Egos.
Blink Nummer 5. Wie die Vermählung von Pilzen und Pflanzen unsere Welt formte.
Versetze dich kurz in die Vergangenheit. Sagen wir so 600 Millionen Jahre zurück. Zu dieser Zeit sah die Welt noch deutlich anders aus. Die Erdoberfläche war karg, verkrustet und versenkt. An Land gab es keine Pflanzen und die Temperaturen schlugen jäh von einem Extrem ins andere. Im Gegensatz zu den warmen und flachen Gewässern, in denen sich zahlreiche primitive Lebensformen tummelten, war das Land eine lebensfeindliche Einöde. Nun, es gab eine Ausnahme. Denn war man zur Photosynthese fähig, boten sich an Land durchaus Chancen. Kein lästiges Wasser, das das energiereiche Sonnenlicht filtert, dafür reichlich Nahrung in Form von Kohlendioxid. Diese Anreize waren attraktiv genug, um die ersten grünen Algen aus dem seichten Wasser zu locken. Sie waren die Pioniere unter den pflanzlichen Landgängern. Und nun rate mal, wer ihr Überleben sicherte. Genau, Pilze. Niemand weiß genau, wie die ersten Algen und Pilze zusammenfanden. Aber wir wissen, dass sie schon bald unzertrennlich waren. Die symbiotische Verbindung zwischen pflanzlichen Feinwurzeln und Pilzmyzelien wird als Mykorrhiza bezeichnet. Mykes ist altgriechisch für Pilz. Rhiza heißt Wurzel. Und genau diese Symbiose aus Pilz und Wurzel ist heute die Lebensgrundlage für mehr als 90% aller Pflanzenarten. Diese Symbiose funktioniert so. Die Pflanzen nutzen die Photosynthese, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu filtern und in Zucker und schließlich Fette umzuwandeln. Einen Teil davon geben sie an die Pilze ab. Die Pilze revanchieren sich, indem sie mit ihren hauchdünnen Hyphen Salze und Wasser aus den entlegensten Winkeln herauslösen. Aber nicht alle Pflanzen sind auf gleiche Weise mit allen Pilzen kompatibel. Und nicht alle gehen fair miteinander um. Manche Mykorrhiza-Pilze sind egoistisch und hamstern Minerale wie Phosphor. Andere Pilze sind kooperativer und jederzeit zum Nährstoff-Sharing bereit. Tatsächlich können verschiedene Pilze ganz unterschiedlich auf ein und dieselbe Pflanze einwirken. Wie unterschiedlich, haben zwei Versuche an Erdbeerpflanzen gezeigt. In den Experimenten verliehen manche Pilze den Beeren einen süßeren Geschmack, andere ließen die Pflanze mehr Früchte produzieren. Wieder andere machten die Pflanze attraktiver für Bienen. Aber Mykorrhizen beeinflussen nicht nur Feldfrüchte. Sie spielen auch eine zentrale Rolle für die Stabilität unseres Klimas. Dank ihnen hatten sich 400 bis 300 Millionen Jahre vor unserer Zeit die Pflanzen überall auf dem Festland verteilt und zu großen und komplexen Lebensformen entwickelt. Mit ihrem Wachstum stieg auch ihr Energiebedarf und bald hatten sie satte 90% des Kohlendioxids aus der Atmosphäre gefiltert. Dieser dramatische CO2-Schwund ermöglichte die Abkühlung des Klimas auf gemäßigte und lebensfreundliche Temperaturen.
Du siehst, erst durch die Verbindung und den Nährstoffaustausch mit Pilzen konnten Pflanzen die Erdoberfläche erobern und sie für andere bewohnbar machen.
Damit trugen die Pilze maßgeblich zur Entstehung unseres heutigen Klimas bei. Sie versorgten Pflanzen mit Phosphor und ermöglichten ihr neues und üppiges Wachstum. Ohne Pilze wäre die Natur heute nicht so, wie wir sie kennen.
Link Nummer 6. World Wide Web.
Amerikas pazifischer Nordwesten ist die Heimat üppiger und saftig grüner Wälder. Doch inmitten dieses Dickichts, irgendwo in den finstersten Winkeln, schieben sich leuchtend weiße Pflanzen durch das Moos. Diese Pflanzen gehören zu einer Spezies namens Monotropa uniflora und sind in vielerlei Hinsicht eigenartig. Ihrem kahlen und wachsartigen Äußeren verdanken sie den Spitznamen Geisterpfeifen. Die Fähigkeit zur Photosynthese haben sie vor langer Zeit verloren. Deshalb produzieren sie weder Blätter noch Blattgrün. Da stellt sich natürlich die Frage, wie können sie überleben? Die Antwort lautet: durch Symbiose. Monotropa-Pflanzen sind mykoheterotroph. Das heißt, sie beziehen all ihre Nähr- und Kohlenstoffe von Pilzen. Aber da sie selbst keine Nährstoffe abzugeben haben, ist dieses Verhältnis seltsam einseitig. Und tatsächlich sind sie nur kleine Punkte in einem weitreichenden unterirdischen Mykorrhiza-Netzwerk, das zahlreiche Organismen miteinander verbindet. Aber gehen wir zunächst einen Schritt zurück. In den meisten Fällen tauschen Pflanzen und Pilze ihre Nährstoffe in einem privaten Mykorrhiza-Netzwerk. Aber manchmal wird dieses Netzwerk auch für andere Pflanzen geöffnet. Dann nehmen Grünpflanzen Kohlenstoff aus dem Netzwerk auf und teilen ihn über Pilzfäden mit anderen Pflanzen. Etwa mit unserer Monotropa. Solche Mykorrhiza-Systeme können weit mehr als zwei Pflanzen umfassen. Sie können sich zu weitläufigen Netzwerken ausdehnen und neben Bäumen zahlreiche andere Pflanzen sowie Pilze und Bakterien verbinden, zwischen denen Hormone, Stickstoff und Wasser zirkulieren. Man braucht nicht allzu viel Fantasie, um Ähnlichkeiten mit einem anderen weitreichenden Netzwerk zu erkennen: dem Internet. Genau aus diesem Grund werden solche Mykorrhiza-Netzwerke auch als Wood Wide Webs bezeichnet. Und mykoheterotrophe Pflanzen wie Monotropa überleben, indem sie sich in dieses Netz sozusagen einhacken. Das Konzept des Wood Wide Web ist anschaulich, aber florazentrisch. Es stellt die Pflanzen als wichtigste Knotenpunkte des Netzwerks dar. Dabei haben wir wiederholt gesehen, dass Pilze zielstrebig ihre eigenen Interessen verfolgen. Also warum sollten sie sich mit einer Nebenrolle begnügen? Wechseln wir einmal die Perspektive und nehmen stattdessen an, dass die Pilze das Netzwerk dominieren. Das erscheint aus mehreren Gründen logisch. Die Verbindung zu möglichst vielen Pflanzen erhöht die Überlebenschancen der Pilze, falls einzelne Pflanzen sterben. Außerdem beschränken sich Pilze in manchen Wood Wide Webs darauf, die Pflanzen zu verzehren, statt sie zu nähren. Es liegt nahe anzunehmen, dass Wood Wide Webs aus mykozentrischer Perspektive nichts weiter sind als Pilznetzwerke, in die Pflanzen wie Bäume mal willkürlich, mal zufällig mit eingebunden sind.
Kurzum, ein Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume, sondern ein kompliziertes Netzwerk, das der Symbiose von Pflanzen und Pilzen entwächst.
Jetzt haben wir über florazentrische und mykozentrische Perspektiven gesprochen. Aber welche Sicht haben denn wir Menschen auf die Pilze? Müssen wir vielleicht auch unsere humanozentrische Perspektive aufgeben?
Link Nummer 7. Sind Pilze Kapitalisten oder Sozialisten?
Du weißt wahrscheinlich, dass Biologen die höheren Lebewesen in drei Reiche einteilen. Dieses System geht auf den schwedischen Naturforscher Carl von Linné zurück. In seiner 1735 veröffentlichten Systema Naturae schied er Organismen noch in Pflanzen, Tiere und Mineralien. Die Mineralien wurden bald gestrichen, dennoch dauerte es bis in die 1960er Jahre, bis den Pilzen ihr eigenes Reich zugesprochen wurde. Aber mit ihren obskuren und oftmals einzigartigen Eigenschaften widersetzen sich viele Pilze der weiteren Klassifikation. Und trotzdem versuchen wir Menschen immer wieder, sie in unsere vorgefertigten Kategorien zu pressen. Gibt es denn keinen besseren Weg, sie zu erforschen? Um Pilze besser zu verstehen, muss man sie beobachten. Die Evolutionsbiologin Toby Kears etwa untersucht, wie Pflanzen und Pilze ihr Machtgleichgewicht austarieren. Mithilfe radioaktiver und lichtemittierender Marker verfolgt ihre Forschungsgruppe den Kohlenstoff- und Phosphortransfer zwischen Pflanzen und Pilzen. Also wie genau handhaben die teilnehmenden Organismen diesen Austausch? Stellen wir uns den Austausch wie komplexe Handelsbeziehungen vor. Dann wird deutlich, dass Pflanzen und Pilze Risiken und Kompromisse eingehen. Kies fand heraus, dass Pflanzen in manchen Myzelnetzwerken einen höheren Marktpreis zahlen, wenn der Rohstoff Phosphor Mangelware ist. Dann überweisen sie pro Phosphormolekül buchstäblich mehr Kohlenstoff an die Pilze. Herrscht dagegen ein Überangebot an Phosphor, erhalten die Pilze einen schlechteren Kurs für ihr Phosphor. So gesehen scheinen Pilze wie Händler an einer Aktienbörse, wie Investoren an einer unterirdischen Wall Street. Aber auch das ist wieder nur eine menschengemachte Kategorie, um das Wirken der Pilze zu beschreiben. Und vielleicht sagt all das mehr über uns selbst aus, als über das tatsächliche Leben der Pilze. Denn wir könnten die Symbiose zwischen Pflanzen und Pilzen genauso gut als Beispiel für einen funktionierenden Sozialismus sehen, in dem der Wohlstand effizient umverteilt wird. Erinnere dich an die Monotropa aus dem letzten Blink. Die Grünpflanzen im Netzwerk müssen ihren Kohlenstoff nicht kostenlos mit ihren mykoheterotrophen Verwandten teilen. Aber sie tun es trotzdem.
Das bedeutet, im Nachdenken über Pilze erfahren wir oft mehr über uns selbst als über das Wesen der Pilze.
Sind Pflanzen und Pilze kooperativ oder kompetitiv? Ist ihr Verhältnis mutualistisch oder parasitär? Unsere Antworten auf diese Fragen sind vermutlich stets beeinflusst durch unseren kulturellen Hintergrund oder unsere politischen Ansichten. Metaphern und Analogien können uns helfen, Pilze besser zu verstehen. Sie können unsere Wahrnehmung aber auch verzerren. Vielleicht sollten wir anfangen, Pilze unvoreingenommen zu betrachten. Vielleicht müssen wir sie einfach anders sein lassen.
Blink Nummer 8. Retten Pilze unsere Zukunft?
Pilze sind unersättlich. Das lernen alle, die nicht schnell genug den Biomüll vor die Tür bringen. Tatsächlich gedeihen die meisten Pilzarten ganz prächtig auf unseren Abfällen. Das gilt besonders für Pleurotus ostreatus, einen Pilz mit weißem Myzel, der als Fruchtkörper die gastronomisch beliebten Austernpilze bildet. Mexikanische Wissenschaftlerinnen servierten diesem bedingungslosen Allesfresser ein Festbankett aus gebrauchten Windeln. Und siehe da, der Pilz verzehrte in nur 2 Monaten unappetitliche 85% der Ausgangsmasse. Es gibt nur wenige Dinge, die Pleurotus verschmäht. Eines davon sind Zigarettenstummel voller toxischer Rückstände. Aber indem sie ihn von anderen Nahrungsquellen abtrennten, gelang es Forschern selbst hier, den Pilz zur Verstoffwechslung der giftigen Substanzen zu bringen. Pilze können also selbst schlimmste Schadstoffe verdauen. Diese bemerkenswerte Fähigkeit führte zur Entstehung eines vielversprechenden Forschungsfeldes, der Mykoremediation, also der biologischen Sanierung mit Pilzen. Machen wir uns klar, was das bedeutet. Wir könnten Pleurotus auf Abfälle loslassen, um die Luftqualität zu verbessern. Wir könnten Biomasse vor der thermalen Verbrennung reduzieren, um unser Müllproblem in den Griff zu bekommen. Wir könnten Pilze zur Beseitigung unserer giftigsten Abfälle einsetzen. Von Plastik und Pestiziden über Sprengstoffreste und Nervengifte bis hin zu Atommüll. Pilze eignen sich aber nicht nur zum Abbau, sondern auch zum Aufbau von Substanzen. Einer der Pioniere auf dem Gebiet der Mykofabrikation ist das Startup Ecovative Design. Das US-Unternehmen entwickelt Isoliermaterial aus Pilzschaum oder Leder auf Myzelbasis. So lassen sich schadstoffintensive Baustoffe und Tierhäute durch fungale Alternativen ersetzen. Die Liste der Vorzüge ist schier endlos. Die Pilze ernähren sich von Abfällen und vernichten diese. Sie produzieren große Mengen Material in kurzer Zeit, und die Produkte können am Ende ihres Lebenszyklus kompostiert werden. Eine weitere Perspektive eröffnet sich in der Medizin. Bekanntlich beruht mit dem Penicillin schon die Entdeckung der Antibiotika auf Schimmelpilzen. In Zukunft könnten noch viel mehr fungale Präparate zum Einsatz kommen. Und das nicht nur bei Menschen. So arbeitet der Mykologe Paul Stamets an einem Medikament auf Pilzbasis, um den Honigbienen das Überleben zu sichern. Die Tragweite sollte man nicht unterschätzen. Als effiziente Bestäuber spielen Bienen eine zentrale Rolle in den Kreisläufen von Natur und Landwirtschaft. Aber seit einigen Jahren gehen die Bienenbestände weltweit drastisch zurück. Eine der Hauptverantwortlichen dafür ist die Varroa-Milbe. Sie lebt als Parasit auf Bienen, entzieht ihren Körpern Flüssigkeit und überträgt obendrein noch tödliche Viren. Deshalb forscht Stamets mit holzzersetzenden Pilzen, die antivirale Substanzen produzieren. Mit diesen, so die Hoffnung, könnte sich das Immunsystem der Honigbienen gegen die Milbenviren wehren.
Fazit: Pilze liefern möglicherweise die Lösung für viele unserer ökologischen Probleme.
Natürlich lassen sich Laborergebnisse nicht immer eins zu eins auf die Realität übertragen. Aber eines ist wohl sicher: Die Menschheit steht unmittelbar vor diversen Umweltkatastrophen. Unsere Produktionsweise pumpt fortlaufend CO2 in die Atmosphäre. Die Weltbevölkerung nimmt stetig zu, die landwirtschaftliche Produktion stagniert und die giftigen Müllberge wachsen immer weiter. Wer weiß, vielleicht hängt unsere Zukunft ja von Pilzen ab.
Das war unser Crashkurs Mykologie zu dem Buch Verwobenes Leben von Merlin Sheldrake. Wir rekapitulieren. Pilze sind faszinierende, aber notorisch unterschätzte Lebensformen. Sie widersetzen sich unseren Denkschubladen und beeinflussen seit jeher entscheidend die Evolution. Sie formen lebensnotwendige Symbiosen und intelligente Nährstoffnetzwerke mit Pflanzen. Und sie besitzen vielseitige und durchweg erstaunliche Fähigkeiten. Physarum bildet innerhalb von Stunden komplexe und hocheffiziente Infrastrukturnetzwerke. Trüffel kommunizieren mit ihrem betörenden Duft, um sich fortzupflanzen. Flechten überleben unter den widrigsten Bedingungen, wie zum Beispiel im Weltraum. Zombie-Pilze wie Ophiocordyceps kapern komplette Organismen und psilocybinhaltige Pilze bescheren uns bewusstseinserweiternde und heilsame Erfahrungen. Vor allem aber spielen Pilze in Zukunft womöglich eine deutlich größere Rolle für unser Leben. Sie produzieren chemische Substanzen, aus denen wir Arzneimittel herstellen können, bauen einige unserer schädlichsten Abfälle ab und dienen als Grundlage rundum nachhaltiger Baustoffe. Pilze könnten der Schlüssel zur Rettung unseres Planeten sein. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dich für die faszinierenden Eigenschaften der Pilze begeistern konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.